Dieser Podcast ist eine entgeltliche Einschaltung in Form einer Medienkooperation mit dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim Standard.
Sie ist winzig klein, kann aber gefährlich werden, die asiatische Tigermücke. Denn sie überträgt unter anderem das Chikungunya-Virus.
Willkommen bei Inside Science, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler. Wir beschäftigen uns jeden zweiten Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Der Frühling ist da und mit ihm auch die ersten Stechmücken. Unter die altbekannten einheimischen Plagegeister mischen sich immer öfter auch neue Arten, eingeschleppte Arten, die mitunter gefährliche Krankheiten übertragen können. Wie groß ist dieses Problem in Österreich bereits? Und lässt sich etwas dagegen tun?
Der Winter ist endlich vorbei. Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen. Die Natur erwacht zu voller Blüte. Ich liebe den Frühling ja, aber mit Ausnahmen. Denn die ersten Stechmücken, die in Österreich meist Gelsen genannt werden, sind nämlich auch schon wieder da. In Österreich surren rund 50 heimische Gelsenarten auf der Suche nach Blutnahrung durch die Gegend. Die meisten davon sieht man aber kaum. Sie sind selten und kommen nur in speziellen Lebensräumen vor. Die allermeisten Stiche, die wir Menschen so erleiden, kommen nur von einer Handvoll sehr anpassungsfähigen Arten, allen voran die gemeine Hausmücke.
Und die ist wirklich gemein.
Ja, allerdings. Seit einigen Jahren tauchen aber gerade in größeren Städten immer häufiger neue Arten auf.
Ja, in Wien, in Graz, inzwischen auch in Linz werden immer öfter eingeschleppte Stechmücken beobachtet. Arten, die eigentlich aus tropischen oder subtropischen Regionen stammen und durch menschliche Aktivitäten nach Europa gelangt sind. Und das ist inzwischen eigentlich kein Randphänomen mehr, sondern etwas, das sich sehr konkret schon niederschlägt. Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, kurz AGES, betreibt seit Jahren ein eigenes Monitoringprogramm, um genau diese Entwicklung zu beobachten. Welche Stechmückenarten kommen in Österreich vor und wie verändert sich ihre Verbreitung? Dabei werden sogenannte Ovitraps eingesetzt. Das sind Eigelege Fallen, mit denen sich sehr gezielt nachweisen lässt, welche Arten sich in einer Region tatsächlich fortpflanzen.
Und diese Daten zeigen ziemlich klar, es geht längst nicht mehr um einzelne Zufallsfunde, sondern eingeschleppte Arten bilden in manchen Regionen bereits stabile Populationen, die sich weiter ausbreiten. Besonders auffällig ist dabei die asiatische Tigermücke. Sie ist inzwischen in großen Teilen von Wien, Graz und Linz dauerhaft etabliert und kommt lokal auch in größerer Zahl vor. Gleichzeitig hat ihre räumliche Ausbreitung in diesen Städten in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.
Das heißt, diese Art ist nicht nur in Österreich angekommen, sie ist auch dabei, sich Schritt für Schritt weiter auszubreiten. Und damit ist sie auch nicht allein. Die japanische Buschmücke ist eine weitere eingeschleppte Art, die sich inzwischen bei uns festgesetzt hat. Sie ist mittlerweile in allen Bundesländern nachgewiesen und gilt als so weit verbreitet, dass sie nicht mehr verschwinden wird. Und es gibt noch eine dritte Art, die in Österreich langsam an Relevanz gewinnt. Das ist die koreanische Buschmücke. Die taucht bislang aber nur vereinzelt auf. Das könnte sich aber aufgrund ähnlicher klimatischer Ansprüche wie die beiden vorher genannten Arten, das könnte sich künftig ebenfalls ändern. Auch die koreanische Buschmücke dürfte sich weiter ausbreiten.
Und das ist ganz und gar keine gute Nachricht, denn Stechmücken sind nicht nur lästig, sie gehören weltweit zu den wichtigsten Überträgern von Krankheiten. Und genau deshalb stellt sich die Frage, was passiert, wenn Arten, die bisher vor allem in anderen Klimazonen vorgekommen sind, plötzlich auch hier bei uns heimisch werden. Wie groß ist das Risiko und wie schnell passiert so eine Ausbreitung?
Mit genau diesen Fragen hat sich kürzlich ein internationales Forschungsteam beschäftigt, an dem auch der Ökologe Franz Essel von der Universität Wien beteiligt war. Und die Ergebnisse zeigen, was wir in Österreich beobachten, ist Teil einer viel größeren, einer globalen Entwicklung. Wie das Forschungsteam vor einigen Monaten im Fachjournal Nature Communications berichtet hat, wurden weltweit bisher 45 Arten von Stechmücken, die Krankheiten übertragen können, in neue Regionen eingeschleppt. Und mehr als die Hälfte davon, nämlich 28 Arten, haben es geschafft, sich in den neuen Gebieten auch wirklich dauerhaft anzusiedeln. Das bedeutet, sie haben so stabile Populationen aufgebaut, dass sie sich selbst erhalten können, sagt Franz Essel.
Uns hat interessiert, wie schaut es aus mit der Ausbreitung von nichtheimischen Gelsenarten, Moskitoarten. Dazu war grundsätzlich klar, dass sich das in den letzten Jahren, Jahrzehnten deutlich beschleunigt hat, ein wirklich wichtiges Phänomen geworden ist. Was es aber bislang nicht gegeben hat, war eine globale zusammenschauende Synthese. Das heißt, wir haben eine Datenbank aufgebaut, das war auch die Hauptarbeit dieses Artikels, indem wir von allen Ländern, wo solche Daten vorliegen, also letztlich weltweit, geschaut haben, welche Arten an eingeschleppten Gelsen gibt es in diesen Ländern, wann wurden sie eingeschleppt, wie häufig sind sie geworden und haben dann noch mit weiteren Informationen, etwa in welchen Ursprungsgebieten waren die Gelsen heimisch, dann verschiedene Muster uns angeschaut, nämlich einerseits, wie ist die räumliche Dynamik, das heißt, woher kommen die Arten, was sind die häufigsten Gelsenarten weltweit, die eingeschleppt werden, wohin werden sie eingeschleppt und natürlich auch besonders relevant, ist es ein Trend, der in den letzten Jahrzehnten und Jahren zugenommen hat, gleich geblieben ist oder abgenommen hat.
Das Ergebnis ist eindeutig und gerade auch mit Blick auf die zeitliche Entwicklung beunruhigend.
Ja, es ist tatsächlich so, dass in den letzten 20, 25 Jahren die Kurve wirklich steil nach oben geht, nämlich die Kurven an neu nachgewiesenen Arten. Ich nehme das Beispiel Österreich. In Österreich gibt es 3 Arten an nichtheimischen Gelsenarten, den allseits bekannten Tigermoskito, die japanische Buschmücke und neuerdings auch noch eine dritte Art, die koreanische Buschmücke. Und das zeigt schon sehr gut diese rasche Dynamik, nämlich alle diese 3 Arten wurden erst in den letzten 15 Jahren in Österreich nachgewiesen. Und das ist auch weltweit ganz ähnlich.
Wie gelangen diese Arten überhaupt nach Europa und nach Österreich? Und wie gefährlich sind sie wirklich?
Erschreckend ist vor allem die Geschwindigkeit, mit der sich Arten in neuen Gebieten verbreiten, und die hat konkrete Ursachen. Die Hauptursache ist das Zusammenspiel zweier Faktoren. Der Klimawandel fördert die Ausbreitung dieser oft sehr wärmeliebenden Arten. In Mitteleuropa war es bis vor kurzem einfach zu kalt für eine Überwinterung solcher Arten über den Winter. Aber mittlerweile geht das. Und der zweite Faktor ist, dass wir in einer stark vernetzten, globalisierten Welt leben. Es gibt Handelsbeziehungen in einer Intensität, wie es sie vorher noch nie gegeben hat. Und das erleichtert kleinen, unauffälligen Arten, wie eben Moskitos, auch in weit entfernte neue Gebiete zu kommen.
Es sind jetzt nicht unbedingt die ausgewachsenen Tiere, die solche weiten Reisen antreten, sondern eher ihre Eier oder Larven. Die sind winzig, oft extrem widerstandsfähig und sie brauchen nur kleinste Mengen Wasser, um zu überleben. Genau das macht sie eben zu idealen Begleitern in einer globalisierten Welt, in der ständig Dinge von A nach B transportiert werden, oft unter Bedingungen, die gerade für die frühen Entwicklungsstadien von Mücken überraschend gut geeignet sind. Und einmal angekommen, finden die Insekten vor allem in Städten, in urbanen Räumen oft auch sehr günstige Lebensbedingungen vor, um sich dort weiter zu etablieren.
Sie kommen als blinde Passagiere nach Österreich, das wissen wir. Der Einzelnachweis ist in der Regel natürlich schwierig. Aber es ist bekannt, gerade beim Tigermoskito, dass der einerseits sehr eng an uns Menschen angepasst ist. Er kommt auch in Österreich nicht sozusagen in den Aulandschaften vor, womit Menschen ja häufig Moskitos oder Gelsen verbinden, nämlich Auwälder nach Überflutungen und man wird von Gelsen gepiesackt. Ja, das stimmt, aber das sind heimische Gelsenarten. Der Tigermoskito ist eine urbane Art geworden, weil er sehr gut mit kleinen Wasseransammlungen zurechtkommt und da hat er ganz niedrige Ansprüche an seinen Lebensraum. Zum Beispiel Wassertonnen, ähnliches, das man auch in Gärten überall findet. Dort kann er innerhalb von 2-3 Wochen, wenn das Wetter warm ist, seine Larvalentwicklung bis zum adulten Tier durchmachen und so wird auch häufig verbreitet. Etwa mit Pflanzen, Schnittblumen und ähnliches, die in Wasseransammlungen transportiert werden. Legendär ist doch die Verschleppung mit alten Reifen, die auch über Ländergrenzen immer wieder gehandelt werden. Und auch dort gibt es häufig Wasseransammlungen. Und diese kleinen, temporären, kurzlebigen Wasseransammlungen, genügen durchaus, um Eipakete zu verschleppen, aus denen sich dann Larven entwickeln können, oder Larven zu verschleppen, aus denen sich dann erwachsene Tiere entwickeln können. Und auch so ist die Art sicher nach Österreich gelangt.
Wie schon erwähnt, führt die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit seit Jahren ein Gelsenmonitoring durch, um eben die Ausbreitung neuer Arten zu dokumentieren. Das zeigt die Entwicklung sehr klar, die Franz Essel beschrieben hat. Im Moment konzentrieren sich neue Arten vor allem auf die Städte, also genau dort, wo viele Menschen leben. Gleichzeitig gibt es aber auch Regionen, in denen sie noch kaum vorkommen.
Was wir heute wissen, ist, dass der Tigermoskito, der am Anfang noch ganz selten war, in den großen Städten, etwa in Wien, in Graz, aber auch in Linz, ein fester Bestandteil der urbanen Fauna geworden ist, also tatsächlich einigermaßen häufig mittlerweile, aber immer noch beschränkt ist auf diese urbanen Ballungszentren. In höheren Gebirgslagen oder auch in den Alpentälern fehlen diese Arten nahezu vollständig. Aber auch das kann sich mit Klimawandel natürlich noch weiter verändern.
Gelsen sind nie wirklich angenehm, außer vielleicht für Schwalben oder Libellen oder Spinnen oder Frösche oder andere Tiere, die diese Insekten gerne snacken. Aber besonders unangenehm können neu eingewanderte Stechmückenarten dann werden, wenn sie Krankheiten übertragen, die man bisher eher aus tropischen Regionen kennt. Malaria, Denguefieber, das Westnilvirus, Zika, Chikungunya, das sind Krankheiten, die in Europa lange Zeit kaum relevant gewesen sind. Sie galten vor allem eben als Reiseerkrankungen, als etwas, das man sich mit Pech im Urlaub oder bei Reisen einfängt, aber nicht zu Hause.
Doch das beginnt sich leider zu ändern. In Südeuropa, in Italien oder in Teilen Frankreichs gab es in den vergangenen Jahren immer wieder lokale Ausbrüche von Denguefieber. Das bedeutet, Menschen haben sich dort infiziert, ohne zuvor verreist zu sein. Die Übertragung ist also direkt vor Ort passiert. Im Vorjahr gab es in Europa schon mehrere hundert Infektionen mit Dengue, das auch schwer zu behandeln ist. In Italien sind 12 Menschen daran gestorben.
Steht Österreich also vor einer ähnlichen Entwicklung? Um das einschätzen zu können, lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Daten der AGES. Die Bundesagentur beobachtet nicht nur die Verbreitung neuer Stechmückenarten, sondern sie untersucht auch, ob Krankheitserreger in den Insekten vorkommen, die gefunden werden. Im Jahr 2025 wurden dafür an dutzenden Standorten im ganzen Land regelmäßig Mücken gesammelt und auf Erreger untersucht. Insgesamt wurden mehr als 6000 Analysen durchgeführt.
Das Ergebnis ist zunächst einmal beruhigend. In keiner der untersuchten Proben konnte ein gefährlicher Erreger nachgewiesen werden. Gleichzeitig zeigen die Daten aber auch, wie dynamisch die Entwicklung ist. Die Zahl der gefangenen Mücken war im Jahr 2025 insgesamt deutlich geringer als in den Jahren davor. Vor allem wegen trockener und für viele Arten ungünstiger Witterungsbedingungen. Das bedeutet, solche Ergebnisse sind immer Momentaufnahmen. Sie zeigen, wie die Situation aktuell ist, aber sie sagen uns nicht unbedingt, wie sie sich in Zukunft entwickeln wird.
In Österreich gab es bisher nur einzelne Fälle an Dengue, die in der Regel oder eigentlich ausschließlich, soweit man das weiß, von Reiserückkehrern kamen, etwa von Urlaubern, die in Italien oder in anderen Regionen, wo es Dengue gibt, infiziert wurden, nach Österreich wieder zurückgekommen sind. Was es aber auch zeigt, ist, dass das Risiko der Einschleppung und auch der dauerhaften Etablierung dieser Krankheit auch in Österreich gegeben ist. Der Vektor, der Überträger, der Tigermoskito, ist mittlerweile da, wird häufiger in den Städten und mit der Einschleppung des Viruses, das das Krankheitsbild verursacht, wird es auch wahrscheinlicher, dass irgendwann nicht mehr nur eingeschleppte Fälle zu Österreich kommen als Krankheiten, sondern auch tatsächlich ein Reservoir in Österreich, ein autochthones Reservoir an Virenpopulationen, die innerhalb dieser Moskitoart zirkulieren, entsteht. Und das würde nicht massiv die Risiken, die gesundheitlichen, erhöhen.
Dürfen wir nach dem letzten kalten Winter wieder auf eine kleinere Population dieser Gelsen hoffen? Und lässt sich die Ausbreitung gefährlicher Moskitos überhaupt aktiv verhindern?
Wärmeliebende, stechwütige Insekten hatten in den vergangenen Monaten in Österreich vielleicht nicht die beste Zeit. Der Winter erschien gefühlt ja doch recht kalt, zumindest kälter als in den Jahren zuvor. Aber genau da zeigt sich ein Unterschied zwischen Wahrnehmung und Daten. Einzelne kalte Phasen oder auch ein insgesamt kühlerer Eindruck sagen noch nicht viel darüber aus, ob ein Winter für diese Arten tatsächlich problematisch ist. Entscheidend ist, wie Temperaturen über längere Zeiträume hinweg verlaufen.
Und wenn man sich das jetzt für Österreich anschaut, dann zeigt sich doch ein bisschen ein anderes Bild. Auch der vergangene Winter war nämlich im längerjährigen Durchschnitt nicht besonders kalt, sondern insgesamt auf einem relativ milden Niveau. Für viele dieser eingeschleppten Arten ist das bereits ausreichend, um zu überleben, sagt der Ökologe Franz Essel.
Der Eindruck, dass er relativ kalt war, stimmt nur, wenn man diesen Winter mit dem Winter der letzten 3-5 Jahre vergleicht. In einem längerjährigen Durchschnitt, etwa in einem durchschnittlichen Winter in den 90er oder 80er Jahren, war um mehrere Grad zu warm. Einzig im Jänner gab es eine längere Periode, die normal kühl war, wie ein Winter eben früher war. Dezember und Februar waren weitaus zu mild. Ja, es war etwas kühler. Das mag möglicherweise für manche dieser Vorkommen, etwa dieser wärmeliebenden Moskitoarten, eine gewisse Delle mit sich bringen heuer. Aber ich würde nicht von einem starken Zurückdrängen ausgehen. Und das zeigt, dass ich auch sozusagen das schon in den nächsten Wochen, Monaten schon wieder umkehren kann, indem sehr günstige Entwicklungsbedingungen für diese wärmeliebenden Arten in Österreich sind. Die globale Erwärmung fördert die Ausbreitung dieser Arten tatsächlich wirklich deutlich.
Wir dürfen also nicht damit rechnen, diese Insekten einfach wieder loszuwerden. Und deshalb stellt sich die Frage, lässt sich die Ausbreitung von krankheitsübertragenden Moskitos überhaupt irgendwie eindämmen? Wenn sich eine invasive Art einmal großflächig etabliert hat, lässt sie sich in der Regel nicht mehr vollständig entfernen. Das gilt nicht nur für Stechmücken, aber eben auch für sie. Und in Österreich sind der Tigermoskito und die japanische Buschmücke mittlerweile so weit verbreitet, dass eine Ausrottung praktisch ausgeschlossen ist.
Das bedeutet aber nicht, dass man gar nichts tun kann. Man kann versuchen, die Ausbreitung immerhin zu verlangsamen und neue Einschleppungen möglichst zu verhindern. Ein wichtiger Ansatzpunkt dabei ist der internationale Handel. Viele eingeschleppte Arten werden ja unbeabsichtigt mittransportiert, etwa in gebrauchten Autoreifen oder in Wasser, das beim Transport von Pflanzen mitgeführt wird. Genau hier setzen auch Empfehlungen aus der Forschung an. Bessere Kontrollen und ein stärkeres Bewusstsein für diese Transportwege würden schon einen Unterschied machen. Gleichzeitig muss man aber realistisch bleiben, gerade das ist ein Bereich, der extrem schwer zu regulieren und auch zu kontrollieren ist, weil er global funktioniert und einfach so viele unterschiedliche Akteure beteiligt sind.
Und deswegen spielt auch das Monitoring so eine wichtige Rolle. In Österreich wird systematisch erfasst, wo invasive Arten vorkommen und wie sich ihre Verbreitung verändert. Diese Daten sind entscheidend, um früh zu erkennen, wo sich neue Populationen bilden und wo gezielte Maßnahmen noch möglich sind. Hier kommt inzwischen auch ein Ansatz dazu, der in der Forschung immer wichtiger wird, nämlich Citizen Science.
In Österreich können Bürgerinnen und Bürger Beobachtungen von Stechmücken melden. Dafür gibt es eine eigene App namens Mosquito Alert. Sieht man jetzt ein verdächtiges Insekt im Garten zum Beispiel oder sonst wo, kann man sehr einfach und anonym Fotos davon hochladen und Fundorte dokumentieren. Diese Daten werden dann von Fachleuten überprüft und fließen in die Wissenschaft ein. Das erweitert die Datengrundlage enorm, weil viel mehr Regionen abgedeckt werden können als mit den klassischen Monitoring-Programmen. Und es ist auch für die Teilnehmenden selbst interessant. Man erhält nämlich für jede Meldung wirklich auch Rückmeldung von Experten und erfährt, ob das jetzt zum Beispiel wirklich ein Tigermoskito war oder eine Buschmücke oder doch nur ein gewöhnlicher Plagegeist. Es sei dazu gesagt, es gibt nämlich schon auch heimische Gelsen, die dem Tigermoskito gar nicht so unähnlich sehen.
Aber zurück zu den Maßnahmen, mit denen sich die Ausbreitung der Mücken zumindest bremsen lässt. Im Fall der Tigermoskitos ist die Stadt Graz ein gutes Beispiel dafür. Dort wird versucht, die Population des Moskitos gezielt zu reduzieren, erzählt Franz Essel.
In Graz gibt es in der Innenstadt tatsächlich schon eine größere Population des Tigermoskitos. Und die Stadt Graz hat im letzten Jahr etwa 800.000, also eine wirklich große Menge, an Tigermoskitomännchen freigesetzt. Aber, das ist der wichtige Punkt, an sterilen Tigermoskitomännchen. Die wurden vorher bestrahlt und sind damit unfruchtbar. Und mit dieser massiven Freisetzung an Männchen möchte man verhindern, dass fertile, das heißt auch schlupffähige Eier abgelegt werden. und damit die Population wieder stark nach unten geht. Das ist eine Methode, wie man in den Städten den Tigermoskito tatsächlich zurückdrängen kann. Und das ist noch etwas früh, das wurde letzten August durchgeführt. Erste Hinweise gibt es, dass die Population aber wirklich stark zurückgegangen ist.
Begleitet wird diese Maßnahme in Graz auch von einer Informationskampagne, wie kleine, einfache Dinge ebenfalls dabei helfen können, die Ausbreitung der Insekten einzudämmen. Offenes Wasser vermeiden, Gefäße im Garten regelmäßig ausleeren, sichtbare Brutstätten beseitigen. Das sind jetzt keine spektakulären Lösungen, aber auch sie helfen dabei, die Vermehrung der Mücken immerhin zu reduzieren.
Und jetzt machen wir noch einen thematischen Schritt weg von den Mücken und hin zur Wissenschaft selbst. Gerade in der Biodiversitäts- und Klimaforschung geht es oft darum, sich mit Prozessen zu beschäftigen, die sich über viele Jahre oder Jahrzehnte entwickeln und deren Auswirkungen erst langsam greifbar werden. Gleichzeitig sind es Themen, die gesellschaftlich wichtig und zunehmend auch politisch diskutiert werden. Wir haben Franz Essel daher gefragt, wie es eigentlich ist, in diesem Spannungsfeld zu arbeiten und wie es um die Vereinbarkeit einer wissenschaftlichen Laufbahn mit Familie steht.
Der akademische Bereich ist einerseits gekennzeichnet durch längere Phasen der Unsicherheit. Es gibt nur eine beschränkte Anzahl an permanenten Stellen und bis dorthin ist ein Charakteristikum des akademischen Bereichs schwierige langfristige Planbarkeit. Und ein zweiter wichtiger Punkt, es ist auch ein kompetitives Umfeld. Es gibt deutlich mehr sehr gute Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, als es dauerhafte Stellen im akademischen Bereich gibt. Das ist ein Umfeld, das mit Familienplanung nicht unbedingt immer einfach zu vereinbaren war. Hinzu kommen auch, würde ich mal sagen, dazu gibt es ja doch viele Belege, auch klare strukturelle Faktoren, die gleiche Chancen für alle nicht immer gewährleistet haben. Und das bedeutet auch im konkreten Fall, dass es für Frauen in vielen Fällen, gerade im naturwissenschaftlichen Bereich, schwieriger war, sich durchzusetzen.
Hat sich da wenigstens etwas gebessert?
Das ändert sich schon deutlich, würde ich sagen. Es ist auch heute viel stärker auch ein klares Bewusstsein, dass es auch aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch aus Fairnessgründen in einer Gesellschaft ganz wichtig ist, dass alle gleiche Chancen haben, dass es auch möglich sein muss, privates Leben, und dazu gehört auch Familie, und Arbeit gut zu vereinbaren. Und das hat sich schon auch deutlich verändert in meiner Wahrnehmung für den Wissenschaftsbereich, für den ich sprechen kann.
Ein anderes Thema ist der öffentliche Diskurs. Gerade bei der Klima- und Umweltforschung werden wissenschaftliche Positionen ja oft auch angefeindet. Wie geht man damit um?
Ich glaube, jeden oder jeder ist klar, dass wir in einer gesellschaftlichen Situation leben, die sich deutlich verändert hat. Diskurse wurden deutlich polarisierter. Soweit es Diskurse sind, die auch soziale Medien einbeziehen, haben sich auch extremere Meinungen, unterschiedliche und auch häufig nicht mehr auf Ausgleich bedachte Meinungen viel stärker durchgesetzt. Und das ist eine gesellschaftlich, demokratiepolitisch sehr unangenehme und auch gefährliche Entwicklung in meinen Augen. Das betrifft auch Akteure, etwa Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich zu gesellschaftlich wichtigen Themen, etwa Klima- und Umweltthemen, äußern. Und daher muss man sich auch sehr klar sein, wenn ich diesen Schritt mache und mich auch zu gesellschaftlichen Fragen positioniere, dass ich dann in diesem Diskursumfeld ein Akteur bin oder eine Akteurin.
Umso wichtiger ist es, dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht darin beirren lassen, die Ergebnisse ihrer Arbeit auch zu kommunizieren, auch wenn es unangenehme Reaktionen geben kann, denen Forscherinnen noch öfter ausgesetzt sind als ihre männlichen Kollegen.
Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Jeden zweiten Mittwoch, überall wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Praxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.